Hallo, liebe Freunde. Heute ist Sonntag, der 24.01.2020, 21. Witz des Tages. Hallo 2021. Ich habe das 14-Tage-Trial jetzt ausprobiert und ich finde es scheiße, ich würde es gerne zurückgeben. Gibt's nicht. Müssen wir alle durch. Es ist Sonntag. Draußen hat es geschneit, aber nicht überall auf dieser Welt. Nur hier in Köln und Troisdorf und Umgebung, habe ich gelernt. Und ich glaube, uns geht's gut. Homeoffice-Style geht weiterhin. Jeder für sich, Gott für uns alle. Schön zu Hause, bloß keine Kontakte. Wir befolgen strikt alle Regeln und halten uns dran und hoffen damit, Corona ein Ende zu setzen. Amen.
Das passt sehr schön an der sonoren Kirchenchorstimme. Es ist einfach wunderschön, mit diesem Gebet in diesem Podcast zu starten. Und damit hast du auch den roten Teppich ausgerollt für diese bunte Sendung voller Themen, die einfach so raussprudeln werden, um nicht die Erwartungen zu hoch zu setzen.
Es kann sein, dass wir uns eine halbe Stunde anschweigen und dann einfach sagen, okay, das war's jetzt, das reicht jetzt
auch für heute. Ja, reicht jetzt auch, genau. Also das ist echt krass, weil ich habe eben so ein bisschen über den Podcast nachgedacht, gestern und heute, und dachte mir so, ja, es geht einfach überhaupt gar nichts. Ich glaube, es war so die Woche, ich will nicht sagen in meinem Leben, aber es war so die Woche, ich glaube, in der am allerwenigsten ging seit sehr langer Zeit. Und das ist aber gut. Also ich glaube, dass viele Leute werden jetzt traurig und würden sagen, oh nein, wie traurig. Und ich denke mir, nein, es ist das Beste, was es gibt. Es ist so geil, ey. Ich merke, dass die Leute auch mittlerweile so genervt sind, dass sie auch einfach sich nicht mehr melden. Die haben auch keinen Bock mehr auf dieses, hey Max, mir ist langweilig, ich schreibe dir mal eine Nachricht. Weil ich nicht entertainig genug bin, glaube ich, dafür, dass ich dann, also beziehungsweise ich habe nicht genug Bock auf diese Interaktion, weswegen dann das immer schnell abflacht. Und das heißt, ich habe einfach meine Ruhe. Und es ist einfach mega.
Ist geil, ne?
Und ich war leider ein bisschen krank, ich war ein bisschen erkältet. Deswegen habe ich das nochmal mehr so gefühlt, dass ich so nicht dachte, okay, ist alles so, ich muss produktiv sein, es ist irgendwie alles so unnütz, was ich mache. Sondern es war so, ich will einfach gesund werden, ich bin krank, ich mache ein bisschen meinen Homeoffice-Schulkram. Und ansonsten chill ich hart und guck mit Chiara Hard Feel Dark. War das ein Reim?
Was sagst
vielleicht
du zu
ein bisschen?
Hard Feel Dark?
Dark Weiß wegen Dark, Hard Feel Dark.
Aber was sagst du zu Dark? Das ist jetzt das wichtigste Scheiß auf deiner Erkältung jetzt in so einem Kram, ne?
Alles, yes.
Aber jetzt mal zu Dark.
Genau, da wollte ich mich überleiten. Nach deiner kirchlich-sonoren Ansage mit diesem Echo kommen wir doch zu, dass es noch wieder halt und das ist die Vergangenheit. Alter. Den Dark. Naja, gut. Also ich bin wieder mal ein bisschen late to the party. Ich vermute, die meisten Leute haben mittlerweile was von Dark gehört. Einer Netflix-Serie, die aber, ich glaube, ziemlich safe von deutschen Produzenten ist. Oder irgendwie ist auf jeden Fall Deutschland mit drin. Aber ich habe mich gefragt, ob es wirklich so ist, weil die ganzen Namen sind so nordisch. Das sind also Mikkel, Tomte, weiß ich nicht.
Jörnsson, Björnsson, Smörnsson.
Ja, genau, Tronte und so. Und dann dachte ich mir so, ist das so eine Kollabo vielleicht? Also ist es so deutsch-dänisch oder deutsch-norwegisch, deutsch-schwedisch, keine
oder
Ahnung.
So. Oder so. Netflix sagt, es spielt irgendwo in Europa, vermutlich Deutschland, keine Ahnung. Dabei meinen sie Finnland.
Ja, auf jeden Fall sind deutsche Schauspieler dabei, die man so ein bisschen auch kennt. Und gut, das nur erstmal dazu. Ich glaube, aber deswegen kennt man das meistens, weil man eigentlich vor so 2 Jahren oder so gefühlt immer gehört hat, Alter, für eine deutsche Serie ist das richtig geil. Und dann war es immer so, dass dann Leute sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, warum denn für eine deutsche Serie, die ist auch einfach so richtig gut und so bla bla bla. Und mich hat es so ein bisschen erinnert, so vom Argumentation, die man darüber haben kann, an Babylon Berlin. Weil das war ja auch so eine, habe ich mit Chiara geguckt und das war auch so eine Serie, wo man sagte, krass, das ist einfach eine richtig gute Serie und es ist scheißegal, wo die herkommt und die kann man einfach richtig gut gucken und ist nicht so cringy, dass man dann immer denkt, oh, die reden aber gerade komisch. Du wolltest gerade was sagen?
Ja, ich wollte nur fragen, sieht sie deutsch aus? Also hat man diese komischen Kamerafilter? Nee,
High Class produced.
Auch so, halt so mit Hollywood-Style-Filter drüber und
ja, Color-Scheme und so. Du merkst, dass Netflix hintersteckt so.
Okay. Ja, also das mochte ich nie bei deutschen Serien. Die sagen halt immer so, du hast es gesehen in der Art und Weise, wie sie die Farben nachgebessert haben. Das war einfach so, du hast gesehen, dass es in Deutschland produziert worden. Das habe ich gehasst.
Ich finde, das wirkt oft bei deutschen Filmen so ein bisschen wie halt ein Schauspiel, das gefilmt wurde. Weißt du, als würdest du ins Theater gehen und du siehst dann da diese Dialoge. Oh nein, Herbert, du kannst doch nicht Greta in den Hintern treten. Und das Wort Hintern nutzt halt keiner und so. Und das ist halt so, und so fühlten sich manchmal auch deutsche Serien an. Aber ich glaube, das ist auch schon ein bisschen veraltet. Ich glaube, mittlerweile gibt es wahrscheinlich mehrere, nur ich kenne sie halt vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall ist Dark nicht so. Dark wirkt wie eine ganz normale, also was ja auch vielleicht manche Leute kritisieren würden, wie eine hochproduzierte Netflix-Serie.
Gut.
Und ja, also ich finde es auch super.
Wir mögen das.
Und, ja. Auf jeden Fall. Und ich will da echt über, also nicht spoilern, aber es ist, also ne, ich werde auch nicht spoilern, keine Sorge. Es ist spannend zu sehen, weil ich von Folge 1 an, man hat ja von Dark so ein bisschen was gehört. So. Was ich vorher gehört habe, war so, okay, Zeitreisekram und Alter, what the fuck, ich blick nicht mehr durch. Und das heißt, ich war von Anfang an quasi in meinem Kopf, war die Mindmap leer. Ich hatte so ein Blank in meinem Kopf und war so, jeden Namen habe ich mir notiert in meinem Kopf und habe dann so die Stricke gezogen, habe gesagt, ah, okay, das ist der und die sind so verwandt und so. Und deswegen rätseln wir uns gerade so ein bisschen durch diese Serie durch, aber in a good way. Also nicht so, ah, oh, das ist voll anstrengend, diese Serie zu gucken, sondern mehr so, geil, ich fühle mich wie Sherlock Holmes und es funktioniert gut und es fühlt sich richtig gut an dabei. Und ja, haben jetzt die erste Staffel irgendwie an 2-3 Tagen durchgeguckt und ist bei Staffel 2 irgendwie Folge 1 oder so. Und ich dachte mir, es gibt ja manchmal so Serien, da weißt du schon, es gibt zwei Staffel 2 und 3 und das ja. Wussten wir ja. Und man denkt immer so, hä, es wäre doch eigentlich, also wenn man die erste Staffel guckt, denkt man so, das wäre jetzt ein cooles Ende. Mhm. Und dann weiß man, aber es gibt ja noch Staffel 2. Hä? Wie wollen die dann, also wie wird das dann so ein
gezwungenes Ende auf,
und so? Ne? Genau, wird es dann irgendwie so ein gezwungenes Ende oder ist es auf einmal ein Ende oder ist es einfach wie bei hier Haus des Geldes oder so, wo dann auf einmal so, nee, bei sagen wir mal eher Prison Break, wo dann auf einmal, okay, wir sind jetzt eine Sona, alles, was wir davor gemacht haben, ist eigentlich scheißegal, wir sind jetzt einfach in einem anderen Gefängnis und machen das gleiche nochmal. Mhm. Kann ja auch sein. Und bis jetzt hat das Dark sehr gut hingekriegt. Also ich finde es packt mich sehr. Es ist einfach wie eine, also wie das, was ich schon zu Babel in Berlin gesagt habe, ein bisschen, wie ein sehr, sehr guter Tatort, glaube ich, ohne jemals einen Tatort geguckt zu haben, in hochproduziert, mit ein bisschen Zeitreisekram, aber nicht zu viel, dass ich jetzt sagen würde, zum Beispiel meine Eltern würden das nicht gucken, weil es denen zu spacey ist. So ist es nicht. Sondern solide und richtig coole Charaktere, super Stimmung und spannend einfach. So, es ist einfach ein spannender Krimi, so quasi
ich,
der
Serie. Ich glaube, Serie. Du hast es gerade perfekt gepitcht, wenn du es so in einer bestimmten so Gesellschaftsschicht in Deutschland schmackhaft machen möchtest, zu sagen, es ist wie ein guter Tatort. Der hat dann so total riesen Ohren bekommen. What?
Wo? Ja, ich finde, Tatort, also ich habe ja, wie gesagt, ich mal so in einen reingeguckt, vielleicht immer so Ausschnitte gesehen, aber der verkörpert für mich so dieses solide, dieses so, da sind nicht 17 Maschinengewehre auf irgendwen gerichtet, sondern da schießt irgendein Polizist mit einer Pistole irgendwen an, zack, und dann wird er ermittelt eine Folge lang, fertig, so. Und das ist da auch nicht so, als wären da 100 Charaktere auf einem Ort und man weiß nicht und so, sondern es ist alles sehr klar in seiner Struktur, aber durch diese Zeitreise-Schirm drüber wird es halt hart komplex. Das heißt, wenn man Bock hat auf dieses Komplexe, mega geil, wenn man das nicht so cool findet, kann man da, glaube ich, auch Spaß mit haben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gut gepitcht habe, aber ich fand es richtig geil.
Okay.
Aber du hast einen meiner Pitches geguckt. Du hast The Servant geguckt.
Ja, Alter. Das hat
aus letzter Folge.
Ich hatte tatsächlich mal wieder so eine Woche, wo ich fast jeden Abend irgendwie vorm Einschlafen eine Folge oder zwei von The Servant dann geguckt habe. Auch hier will ich nicht spoilern, aber das war echt mal wieder eine Serie, die mich wirklich gecatcht hat. Cool. Wo ich halt richtig Spaß hatte, die zu gucken. Gleichwohl muss ich auch zugeben, ich hatte so ein bisschen manchmal so unruhig, also so ein schummriges Gefühl, weil ich alleine hier in der Wohnung saß und mir dachte, was, wenn hier auf einmal so eine Babypuppe irgendwo auftaucht? Ich finde Kinder, auch so Teenager, die so ein bisschen unheimlich dargestellt werden, immer gruselig. Ich kann auch nichts gegen tun. Könnte irgendwie Aliens sein, irgendwelche Vampire, irgendwelche Monster, alles cool. Aber bei Kindern bin ich raus. Das ist einfach nur gruselig. Und vor allem, die sind so unberechenbar. Und das hatte so ein bisschen Elemente davon.
Und Crazy Moms, oder? Ich finde, Crazy Moms sind auch gruselig. Ja.
Aber ich finde, du hast es gut beschrieben, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, aber du siehst aus jeder Perspektive die Verrücktheit der Charaktere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt zur selben Situation. Und das finde ich so cool, weil, ja, das ist halt echt. Und ich habe gelernt, Rotwein muss super geil schmecken, weil gefühlt die ganzen Tag nur Wein trinken in dieser Serie.
Ja. Und es ist so krass. Ich habe das mit Chiara geguckt und sie war so, boah, ich bereue es gerade überhaupt gar nicht, kein Fleisch mehr zu essen. Weil die halt die ganze Zeit so dieses Kochen ja zelebrieren so ein bisschen. Und er das so zubereitet und er halt immer irgendein fancy Shit zubereitet, irgendwelche Aale, dann irgendwie die Aale auf den Tisch schlägt, um die tot zu machen und so crazy Shit. Und selbst mir war da so, also als jemand, der das alles relativ egal ist eigentlich, war so, oh Gott, es sieht einfach alles so übel aus, ich will das nicht essen. Oder diese Hummer-Eiscreme und so Kram und sagte so, ich will das gar nicht, bitte hör auf.
Ich fand's auch, lustig, also, oder es ist jetzt auch kein Spoiler, aber dieses Zwischenmenschliche zwischen dieser Beziehung zwischen dem Typen und der Frau, wo er dann quasi zu der Nanny dann sagt, hey, nee, tu da kein Pfeffer rein, sie mag die Idee von scharfem Essen, aber sie mag kein scharfes Essen. Ja, genau. Die sich so im Alltag so ein bisschen belogen haben gegenseitig, um den anderen irgendwie alles cool zu machen. Es waren viele lustige Momente dabei und so viele auch gruselige Momente.
Oh ja. Ich find's halt, ich habe nur selber gemerkt, bei der Serie bin ich nicht auf dem Trip, dass ich das cool finde, jede Woche eine neue Folge zu haben. Bei Mandalorian zum Beispiel fand ich das mega, dass du dich auf jeden Freitagabend freust und ein neues kleines Abenteuer hast. Mhm. Aber bei der Serie habe ich jetzt mit Chiara auch gesagt, wir haben irgendwie die ersten zwei Folgen der Staffel 2, glaube ich, geguckt. Ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt warten wir, bis die anderen draußen sind. Weil ich finde, das ist so eine stimmungsgeladene Serie, da will ich einfach drinbleiben und nicht jetzt irgendwie jede Woche eine Folge so, wie lange geht die Folge? Die geht auch nicht so lange, ne?
Es geht fix. 40 Minuten Stunde? Max.
Halbe Stunde. Ich vergesse, eine halbe Stunde, genau. Die ist jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde oder so, sondern ein bisschen kürzer. Sodass ich dann so dachte, dann kommt man irgendwie nicht so richtig rein, so innerhalb von einer halben Stunde, und dann das will ich lieber zelebrieren.
Was ich auch interessant fand, du hast es ja auch, als du mir erzählt hast von der Serie, meintest du auch, das ist dieser eine hardcore bekannte Regisseur, der das Ding irgendwie gemacht hat.
Und ich habe den Namen vergessen.
I don't know.
Der von Sixth Sense.
Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls.
Ich sehe tote Menschen.
Ja, das sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung, wer der Regisseur, wie der Typ hieß, auch bei Sixth Sense. Jedenfalls, ich fand, die erste Staffel war voll geprägt durch diese Stimmung. Die hatte so einen roten Faden. Dieses Stimmungsbild hat sich komplett durch die erste Staffel gezogen. Mhm. Und bei der zweiten Staffel habe ich da so einen Bruch irgendwie für mich festgestellt, in der ersten Folge. Okay. Und dachte mir so, Und am Anfang stand da auch schon, dass jemand anders die Regie gemacht hat. Und ich dachte
ist es so?
Jedenfalls habe ich das so gelesen. Ich bin nicht 100% sicher, ich habe es nicht nur recherchiert. Und dachte mir so, ich glaube, der Typ hatte für die erste Staffel so ein konkretes Bild. So dachte ich mir, ich führe die Leute jetzt durch diese Geschichte und verteile an bestimmten Punkten halt so, weiß nicht, so Emotionen und lade das so auf. Und ich habe das Gefühl, die zweite Staffel, wenn das eben eher nicht mehr ist, dann weiß ich nicht, ob sie das nochmal so hinkriegen, dieses Stimmungsbild so geil durchzuziehen.
Ich bin auch gespannt. Ich wollte nur sagen, ich fand es auch spannend, erstens, dass in der ersten Staffel irgendwie gefühlt von 5 Folgen, sage ich mal, war eine Hälfte einfach dunkel. Also man hat einfach auch manchmal nichts gesehen. Und wir haben so Licht ausgemacht und dann so, es ist einfach so dunkel. Mhm. Der Regisseur will gerade, dass wir einfach Dunkelheit sehen. Und da passieren trotzdem Dinge. Und das war so, wo man so dachte, ist irgendwie komisch, aber geil. Also das meinte ich so als Beispiel für diese Stimmung, die du meintest. Und ich dachte dann auch so gegen Ende der ersten Staffel, oder am Ende der ersten Staffel dachte ich eigentlich dann so, ja, okay, wird jetzt die zweite Staffel ein Actionfilm? So, also ich dachte mir so, eigentlich ist es aus, also eigentlich könnte man da jetzt auch abschließen. Mhm. Irgendwie, das wäre zwar auch ein bisschen, also man würde dann denken, okay, also es kann schon weitergehen, aber ich dachte mir, wie soll die zweite Staffel in dem Stil der ersten noch funktionieren? Und deswegen bin ich nämlich gespannt und könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die jetzt auch vielleicht gar nicht versuchen, sondern dass die einfach sagen, okay, die zweite Staffel ist anders ausgerichtet, wir machen das jetzt wie ein Tatort.
Keine Ahnung. Ja, ich bin auch gespannt, weil ich finde, du kannst. Die erste Staffel ist für mich komplett geladen mit dieser Dramatik der Situation, diesen krankhaften Störungen, die Leute dann teilweise entwickeln aufgrund dieser Situation, der sie drinstecken. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie erzählt und abgeschlossen. Und ich frage mich, geht das in der zweiten Staffel in so eine Richtung, wo du denkst, okay, die lernen damit umzugehen und es läuft auf so ein Happy End hinaus? Oder wie du gesagt hast, oder es wird so ein Actionfilm, es eskaliert hardcore und irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Oder es wird sogar so mystisch und auf einmal kommt diese komische, die umarmenden Menschen, auf einmal passiert was in deren Kontext. Ja. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sie das treiben jetzt. Es gibt so viele Varianten, die sie spielen könnten an der Stelle.
Ja, das ist tatsächlich auch spannend bei der Serie, finde ich, dass man sich bis zum Ende fragt, ist es jetzt gibt's was Übernatürliches oder nicht? Ist es quasi eine solide Serie? Also ist heute ist mein Wortschatz sehr begrenzt.
Stabil.
Ist es eine Serie, die quasi ohne Übernatürliches auskommt und damit nur spielt, dass es theoretisch was geben könnte? Oder gibt's das auch und haben wir es schon gesehen, aber ist es das nicht? So, zum Beispiel mit den Holzspänen so. Wo man so dachte, sind die jetzt wirklich da überall oder ist es gezaubert? Ich weiß es nicht.
Ja, oder also, ist, genau, aber das fand ich so geil an dieser Serie, dass die halt wirklich damit gespielt haben, dass du dir dachtest, okay, gerade passiert was Übernatürliches. Und du bist eigentlich nie sicher, betrachte ich gerade die Situation aus der Perspektive von dem Typen und bildet er sich das ein und dramatisiert er das? Ist es wirklich dieser Riesensplitter in seinem Hals, in seinem Mund oder an seinem Fuß? Oder ist es einfach nur ein wahrgenommener Schmerz, der eigentlich was ganz anderes als Ursache hat? Ja. Du kannst es halt interpretieren. Das hat so ein bisschen was von, jetzt nicht so krass in die Richtung, aber diese ganzen Shutter Island und diese ganzen Filme, wo du halt so überlegen kannst, okay, was sehe ich denn jetzt hier gerade? Ist es die Perspektive, die Psyche der Person und deren Perspektive oder ist es halt Realität und wie kommt das zustande? Kann das überhaupt sein?
Total. Das haben wir uns zwischendurch auch gefragt. Und da haben wir so drauf geachtet, dass wenn manche Charaktere den Raum verlassen, ob dann der Raum anders wird. Also, dass man so nach dem Motto, ach so, wir sehen das die ganze Zeit nur aus der Sicht von XY. Deswegen ist das alles quasi so ein bisschen crazy. Und wenn wir es aus der Sicht von mir anders sehen, das ist alles ganz normal. Aber wer hat jetzt recht? Ist jetzt der normale irre? Ist der andere irre? Also, dass man halt dann immer, dass man zwischendurch so denkt, wir sehen das vielleicht aus der Perspektive eines Charakters. Ja, das ist spannend, ja.
Was ich auch eine coole Message fand insgesamt, einfach zu sehen, dass in so einem Leben von so einem Paar wie plötzlich alles irgendwie nichtig ist und so ins, also eigentlich muss ich sagen, man muss dazu wissen, die Mann der Frau, ne? Also dieses Pärchen ist halt relativ, sagen wir mal, erfolgreich in dem, was sie tun. Der Typ ist so ein krasser Koch und die Frau ist Journalistin und hat irgendwie jeden Abend um 8 irgendwie so einen Auftritt im Fernsehen. Und irgendwie leben die so ihr Leben. Und dann findet in diesem Haus so viel statt und das prägt aber alles. Und eigentlich wirkt für mich eigentlich das, was die so nebenbei tun, diese Jobs, wirken für mich so wie, also die sind eigentlich so irrelevant, weil das alles, was in deren Privaten stattfindet, einfach alles überschattet und alles irgendwie einnimmt. Das fand ich nochmal schön zu sehen, dass du eigentlich Menschen, denen du draußen begegnest, dass du halt nie weißt, was bei denen zu Hause gerade abgeht. Und ich glaube nicht, dass so viele in so einer Situation hängen wie die zwei jetzt, aber das war nochmal so eine coole Mini-Lektion, wenn man das so mitnehmen möchte für sich, so nach dem Motto, hey, du weißt nie, was bei den Leuten gerade zu Hause abgeht und deswegen don't judge, so, ne? Also,
ja, das ist total spannend, vor allem, wenn es um Homeoffice und so geht, ne? Also um das jetzt ein bisschen da rauszuziehen und jetzt auf das, was jetzt gerade so passiert, zu übertragen. Wir haben ja gerade so durch diese Homeoffice-Situation viele Einblicke, sag ich mal, in so die privaten Räume von Menschen so. Und ob es jetzt Schüler sind oder Schülerinnen oder ob es jetzt Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen sind. Und das kann ja eine ganz, ganz sensible Nummer sein. So, wo ich mir jetzt hier denke, ist mir halt scheißegal, ne? Was ist da hinten? Es ist mir völlig wurscht, soll irgendwas rumliegen, scheiß drauf, so völlig wurscht. Aber es kann ja Situationen geben bei Leuten so, wo das gar nicht so geil ist oder wo die zumindest das Gefühl haben, es ist nicht so cool, das jetzt irgendwie so zu sehen und dann müssen die sich irgendwie vor eine weiße Wand setzen, das ist aber auch irgendwie auf so ein bisschen merkwürdig und so, ne? Richtet man sich das irgendwie schön ein oder nicht oder ist es egal? Und da merkt man nochmal mehr, finde ich auch, wahrscheinlich aus Lehrersicht, okay, also was mir klar ist, aber das, Schüler haben halt ein eigenes Leben so, Schüler haben halt nicht nur als Aufgabe, Schüler zu sein oder Schülerin zu sein und Lehrer genauso, ne? Wie damals, als wir in der 8. Klasse oder so dann immer gemerkt haben, ach krass, Lehrer gehen einkaufen. Also, was? Wir haben den und den Lehrer im Hit getroffen und waren so, wait, der hat eine Familie, die hat eine Familie, crazy. So, das sind Menschen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz entzaubernde, nette Botschaft immer so, dass man dann immer noch so weiß, okay, die Aufgabe des Schülers oder der Schülerin ist halt nicht, von morgens bis abends Hausaufgaben zu machen, weil ich die Person nur in ihrer Rolle als Schülerin oder Schüler kenne, sondern das ist halt auch Tochter, whatever. Und das ist ja da genau das Gleiche. Ne? Die Leute, wir sehen die im Arbeitskontext als Kollege so oder Kollegin und wenn die nach Hause gehen, sind die nicht mehr Kollege oder Kollegin, dann sind die halt Daddy oder Mami oder whatever. Und da können ganz andere Hürden, Probleme oder sonst irgendwas lauern oder auch schöne Sachen natürlich, wie auf der Arbeit. Wenn wir die auf der Arbeit als komplette Lauchs und komische Leute quasi erleben und zu Hause sind die vielleicht Best Mom of the Year so. Und was ist halt wichtiger, ne? Wer soll das beurteilen? So. Ne? Und das, weil du eben gesagt hast, don't judge, genau deswegen finde ich irgendwie das total Sinn. Ich habe letztens mit einem Arbeitskollegen gesprochen, weil ich ihn auch so gefragt habe, naja, so Lehrer und Kinder haben und Homeoffice und mit zwei Lehrern Eltern, mit zwei Lehrern im Haus, ist halt auch nicht so geil eigentlich, ne? Weil weil es kam so eine Rundmail, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte gucken Sie, dass Sie so 2 bis 3 Zoom-Konferenzen am Tag die Schüler quasi machen, aber auch nicht mehr, in der Oberstufe gerne auch mehr und so, wo ich dann so dachte, ja krass, wenn du jetzt 2 Lehrereltern hast, beide an unterschiedlichen Schulen vielleicht noch, beide haben irgendwie Homeoffice-Konferenzen am Anfang, am Vormittag und die Kinder haben ja auch diese Konferenzen oder eben auch nicht und brauchen Hilfe bei irgendwelchen Hausaufgaben, ist halt super scheiße. Also in anderen Jobs natürlich auch, nur da habe ich jetzt direkt einen Einblick gehabt. Klar. Und habe dann mal so gefragt, wie ist das eigentlich so? Und dann fand ich seine Antwort ganz cool, da war so, ach Max, da ich als erstes immer Familienvater bin, ist es für mich relativ klar, dann kommt die Schule halt manchmal ein bisschen zu kurz. Und so priorisieren ja jeder anders so. Und das fand ich aber sehr cool, dass er für sich so weiß, ja, was ist denn wichtiger für mich? Ist es jetzt, dass ich alles top-notch plane für die Schule? Oder ist es halt meine Familie? Und er sagt, ja klar, meine Familie. Und so. Das finde ich ganz cool. Ja.
Und ich glaube, das ist aber etwas, was man nicht vergessen darf, das kann halt jeder für sich selbst individuell entscheiden. Ne?
Exakt.
Und die Erwartung darf halt nicht sein, dass jeder so entscheidet, wie man es für sich selbst entschieden hat. Wenn ich jetzt sagen würde, bei mir ist es genau andersrum und Familie ist second, also ja, rein theoretisch, dann dürfte ich nicht von irgendwem anders erwarten, hey, du musst jetzt auch deine Familie auf die zweite Stelle packen. Und ich glaube, daher kommt aber auch dieser ganze Unmut um das Thema Betreuung an Schulen und Kitas und aus beiden Perspektiven. Ne? Ich kann es auch nachvollziehen, wenn Erzieherinnen und Lehrer sagen, hey, ihr seid doch eh alle im Homeoffice, warum schickt ihr eure Kinder dann in die Schule oder warum schickt ihr eure Kinder in den Kindergarten? Ihr seid doch eh zu Hause, passt doch dort auf die auf. Ne? Aber also auf der Perspektive nicht zu verstehen, dass Homeoffice nicht gleich heißt, ich sitze da rum und starr die Wand an. Und gleichzeitig zu wissen, hey, wenn ich halt so eine Situation bin, als der Homeoffice macht, dann muss ich halt auch mal die Arbeit sein lassen und eben nicht auf Prio 1 stellen. Ich glaube, das halt viel irgendwie, was ich viel raushöre aus beiden Seiten, ist immer das Unverständnis für die andere Seite. Und diese Serie macht mir halt so klar, ey, fuck mal, du weißt nicht, was abgeht bei denen zu Hause. Ja. Lass die mal machen, so müssen jetzt alle irgendwie durch. No hate, lass mal irgendwie verständnisvoller sein für den Moment.
Ja, und es kommt auch immer ganz drauf an, aus welchem Kontext du kommst, ne? Um an der Serie zu bleiben, ist ja eigentlich ganz witzig, ne? Ron Weasley ist ja der Onkel quasi da so. Und der hat ja keine Kinder so. Und das ist ja quasi in dieser Debatte ist ja genau das oft ein Problem, dass man halt nicht war, also dass da Leute miteinander diskutieren und das dann verglichen wird, was sehr schwer ist, weil ich kann, so sehr ich mich vielleicht auch selber empathisch finde in manchen Situationen oder whatever, ich kann einfach nicht beurteilen, wie es wäre, wenn ich jetzt hier ein Kind hätte. So, kann ich einfach nicht. Und das heißt, ich muss einfach also aus meiner Perspektive, da sehr viel Verständnis für aufbringen, wenn jemand sagt, es geht einfach nicht, weil ich habe hier ein Kind. Dann sage ich, ja, ich habe keine Ahnung, wie es ist. Du wirst schon recht haben. Und wenn du mich jetzt verarschst und eigentlich nur vor die Wand guckst und dein Kind ist im Kindergarten, ja, dann Punkt für dich, ist halt so, ist mir scheißegal. Aber diese Diskussionen anzufachen unter Kolleginnen und Kollegen oder so, dann zu sagen, nee, also die, die keine Kinder haben, die müssen schon mehr arbeiten. Oder die, die Kinder haben, nee, die müssen schon mal, die dürfen auch mal 2-3 Tage das und das machen. Ist ja total schwierig, dass man da so Keile zwischengreift. Und dass man zum Beispiel dann so einen Chef hat, wie du gerade so ein Beispiel genannt hast, wenn man dann so einen Chef hat, der dann sagt, ja, ich habe keine Familie, für mich ist Prio 1 Arbeit. Und da hast du aber dann irgendwie Leute, die halt sagen, meine Prio ist aber Familie, ist halt super miese Wiese, weil du irgendwie angewiesen bist auf diesen blöden Chef. Und der halt eine andere Prio hat als du und dann vielleicht kein Verständnis für deine Prio. Ist halt doof.
Ja, ich bin es einfach leid, auch diese Debatten überhaupt mitzubekommen oder zu hören, dass sich Leute da quasi eigentlich auch nicht glauben gegenseitig. Ne? Wie du sagst, wenn jemand von sich aus sagt, hey, es wird mir gerade zu viel, die Kinder drehen durch und ich halte es zu Hause nicht mehr aus, es ist einfach nur die Hölle gerade, dann, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du 2 10-Jährige zu Hause hast, die irgendwie hyperaktiv sind und nicht raus dürfen und komplett durchdrehen und die Wände hochlaufen. I don't know. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie stressig das ist. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde. Ich weiß, dass ich manchmal auch sehr schnell genervt bin von Dingen. Und ich kann mir im Entferntesten vorstellen, dass mich das auch nerven würde, wenn ich sage, Kinder, seid mal ruhig, guckt mal ein bisschen Pokémon und die machen was ganz anderes und gehen mir auf den Sack. Daher, wie du gesagt hast, ne, du weißt nicht, wie es ist. Also akzeptiere einfach dass die Aussage der Person, die dann sagt, hey, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder wie auch immer.
Vor allem, selbst wenn wir Kinder hätten, also selbst wenn wir die Situation eigentlich 1:1 objektiv so hätten, jeder empfindet es ja komplett anders. Kein Kind ist gleich, kein Elternteil ist gleich. Ja. Deswegen finde ich auch da, ich finde, wenn Leute ehrlich einem, oder wenn gefühlt ehrlich halt einem sagen, hey, das ist halt gerade nicht cool so für mich, ja, dann glaubt der Person halt und versucht das nicht in Frage zu stellen, zu sagen, ja, aber guck mal, ich habe das auch geschafft damals mit meinen drei Kindern und meine, ich guck mich jetzt an, ich bin hier und toll. Ja, halt doch die Fresse. Ich rede ja nicht von dir, ich rede darum, wie es mir geht. So, wenn du der geile Typ bist nach außen, okay, cool, aber ich will nicht wissen, wie es zu Hause bei dir aussieht. Also, das finde ich immer schwierig, diese eigenen, ich hab's doch auch, das ist ja das Gleiche, habe ich mich schon mal drüber aufgeregt, kleine Ref-Anspielung. Durch das Ref mussten wir alle, das war für uns alle scheiße. Ja, cool, das ist also die Erklärung, das ist die Entschuldigung. Nee, das sollte noch mehr Grund sein, zu sagen, wir machen es anders und wir machen das so gut, wie es nur geht für jeden einzelnen Referendar, wenn ich weiß, wie scheiße es damals war für mich. Ja.
Das ist sowieso so albern, wenn Leute sagen, hey, dich erwartet jetzt eine Scheißzeit. So, keine Ahnung, was jetzt geht, sei es das Ref, sei es wie, du machst eine Ausbildung oder einen Kurs oder was. Ja, das wird voll schrecklich. Und, sag mir, was ich tun kann, damit es nicht so scheiße wird. Also, was bringt mir diese Aussage zu wissen, dass es für dich scheiße war? Danke für nichts. So.
Ja. Wie Stunden wir das übertragen, des eigenen auf die anderen. Das habe ich in letzter Zeit viel festgestellt. Da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht nochmal explizit. Kleine Egos nerven mich hart gerade. So, ob es dieses ist, so, welcher Lehrer trägt sich quasi in welche Aufsichtsliste ein und so. Mhm. Und, oh, ich habe gesehen, der und die hat sich da noch gar nicht eingetragen. Da müssen wir drüber reden. Nein, müssen wir nicht. Ist mir scheißegal, was die anderen machen. Ich mach mein Ding, mach du auch dein Ding. Halt die Fresse. Und trag dich da ein. Und wenn du es unfair findest, dass sich manche eintragen und manche nicht, ja, dann trag dich auch nicht ein. Oder trag dich ein und halt die Fresse. Aber du kannst es nicht ändern. Oder geh zu den Leuten selber hin und sag, warum trägst du dich nicht ein? Trag dich bitte ein. Dann kann die Person sagen, ja, sorry, ich hab jetzt hier, bin einen Monat im Krankenhaus. Ah, ja, okay. Oder, nee, ich sehe es nicht ein, mich da einzutragen. Weil, ja, okay, dann weiß ich deine Gründe, kann ich doof finden oder nicht. Aber dieses, wir sind im gleichen Kontext, über andere dann quasi zu urteilen, zu sagen, nee, der macht das und das aber nicht, warum machen die das denn? Hm. Ah, es ist
schwierig. Das ist dann dieser Pseudo-Gerechtigkeitskampf, der aber nicht geführt wird, weil es um die Gerechtigkeit als Sache geht, sondern ich fühle mich unfair behandelt. Und ich dulde das jetzt nicht. Und deswegen pfeife ich andere Leute. Und
vor allem fühle ich mich nicht mal persönlich unfair behandelt, sondern so dieses, so, ich bin Teil einer Menge, die quasi die Regeln befolgt, meinetwegen. Aber ich finde es voll unfair, dass Leute, ohne die Regeln zu beachten, da durchkommen. Ja, das ist die Welt.
Dann denke ich mir so, ey, bist du jetzt die Schulpolizei oder was? Komm, clear on your life, das ist nicht deine Aufgabe, mach deinen Job.
Genau, es gibt auch Leute, die kommen im Bankraub durch. Findest du es auch unfair und willst du jetzt auch die Bank ausrauben, wenn es dich keiner erwischen würde? Nee, Mann, du handelst doch so, wie du es selber für dich cool findest. Ja. Und wenn du selber für dich entschließt, okay, ich schwänze jetzt auch mal so eine Aufsicht, ja, dann do it. Aber hängst dich an die große Glocke und wenn du es machst und andere doof findest, die es nicht machen, ja, red mit den Leuten oder lass es halt sein. Ich finde das immer schwierig.
Vor allem ist es halt auch so eine Zeitverschwendung, wenn die Person dich mit reinzieht, dir erklärt, wie unfair das alles ist und du denkst so, wow, danke, die 10 Minuten hätte ich mit was Sinnvollem verbringen können, danke für nichts.
Ja,
hier ein Taschentuch zum Abschied.
Ja, das ist, ach ja. Ja, und man merkt, also in dieser Zeit, gut, vielleicht ist es jetzt auch eben blöd aus einer privilegierten Sicht, sage ich mal, argumentiert, weil ich ja für mich sage, okay, mir geht's einfach gut, für mich ist es vollkommen fein, wie es ist so. Und natürlich wird das Nervenkostüm vielleicht von anderen Leuten auch gerade ein bisschen mehr strapaziert als jetzt meins. Hm. Und wenn die dann sich da in sowas reinstürzen, ist das vielleicht auch mal nur so ein kleines Auskotzen, ist ja vollkommen fein. Aber ich habe das Gefühl, das ist sowas, was sich durch Berufe, ich sage extra nicht nur Lehrerberuf, sondern ich habe das Gefühl, das ist nicht nur im Lehrerberuf so, dass sich das so ein bisschen durchzieht, dieses Kolleginnen- und Kollegenverhalten untereinander, dass man da so, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen spürt, mein Ego ist einfach sehr klein und ich mache es größer, indem ich über andere schlecht rede, indem ich mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht kann, mich in den Vordergrund drängen und danach merke, scheiße, ich kann das gar nicht, ich brauche Hilfe. Aber hey, ich wurde gesehen dabei, deswegen ist es voll cool, weil der Chef hat gesehen, dass ich das gemacht habe. Und solche Aktionen, wo man dann so sieht, du willst es doch nicht, also mach es doch nicht. Und mach doch nur die Sachen, die du wirklich willst und die du cool findest. Und dann kannst du doch viel mehr darauf scheißen, was die anderen machen, weil du bist happy mit dem, was du tust. Scheiß auf die anderen. Ja, aber wie gesagt, Nervkostüm liegt wahrscheinlich blank und die Leute haben andere Probleme gerade und das ist nur so eine kleine Entladung vielleicht, das ist ja auch okay.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt nochmal in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten, weil Was für mich wahrnehmbar irgendwie steigt, ist so tatsächlich so die Grundstimmung das Level der Genervtheit, wenn man so möchte, oder wenn man andersrum formuliert, die Toleranz für Dinge wird immer kleiner, also die Leute werden immer schneller pisst und es geht, das Gefühl, sie sind irgendwie so von Monat zu Monat, von Lockdown zu Lockdown, ist so, weiß ich nicht, da brauchst du irgendwie nicht mehr viel und die Leute drehen komplett durch und rasten aus. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendwie wieder abnimmt oder ob das jetzt nochmal die nächsten Wochen nochmal schlimmer wird, weil ich merke das auch im Alltag. Das ist, egal wo du bist, irgendwie spürst du so eine gereizte Stimmung irgendwie überall und ich mag das nicht, ich finde das irgendwie, es hilft halt nicht, ne? Aber ich kann es den Leuten jetzt auch nicht wegreden und verbieten, jetzt gereizt zu sein.
Ja, ich habe mich letztens gefragt, ob es vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass man außer Übung ist von sozialer Interaktion, weil ich habe das bei mir selbst gemerkt. Ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich habe gar keine konkrete Situation im Kopf, aber ich hatte nicht mehr genau im Kopf, ich kann es nicht auf den Punkt bringen, was ich für eine Situation im Kopf habe, aber wenn du quasi Leute siehst irgendwie auf der Straße, die du kennst und nett findest, oder wenn du irgendwie jetzt so ein Zoom-Meeting hast mit irgendwelchen Leuten und so, und du merkst, fuck, ich habe gerade die Fähigkeit zum Smalltalk verloren. So, sonst fällt mir das doch leicht. Ich kann dir ein bisschen rumkaspern, aber nee, ich will gar nicht. Warum ist das so? Und da habe ich selber für mich so gemerkt, vielleicht habe ich gerade so ein bisschen, vielleicht ist man einfach aus der Übung mit sozialer Interaktion. Vielleicht kennen wir das gar nicht, weil wir eigentlich immer täglich interagieren, auf der Arbeit, mit der Familie, wie auch immer. Und wenn man da so ein bisschen raus ist und selber auch sich bewusst ja isoliert extra, dass man dann so merkt, das sind Skills, die kann man anscheinend so, die können so ein bisschen einrosten. Also es ist wie Fahrrad, man verliert sie nicht, aber ich glaube, man muss da wieder so ein bisschen warm werden. Und wenn du dann noch jeden Tag liest, wo bleibt der Impfstoff, bla bla bla, diese ganzen Sachen, das macht es wahrscheinlich nicht besser, weil dann die Interaktion, die man dann mit anderen Leuten hat, darum geht, wo bleibt der Impfstoff? Oder wie läuft es bei dir auf der Arbeit? Ach ja, keine Arbeit, bla bla bla. Ne? Und
ja, weil ich glaube auch dieses Thema, oh, der Lockdown ist bald vorbei, oh, bald kommt der Impfstoff. Das sind so Dinge, die dann auch dazu führen, dass ich denke, okay, es sind nur noch ein paar Wochen. So nach dem Motto, oh, nur noch bis Mitte Januar oder bis Ende Januar. Das heißt, in 2 Wochen ist alles wieder normal und dann wird es auf einmal doch mal wieder verlängert. Dann denkst du so, oh, nochmal 2 Wochen mit den Kindern allein zu Hause, nochmal jetzt irgendwie das und das, worauf ich verzichten muss. Ich glaube, diese kurzfristigen Verschiebungen von den Momenten, auf die man sich wieder freut, ich glaube, das macht nochmal was mit einem, weil man sich in den letzten Tagen dann immer denkt, bevor es dann sich ändert, ja komm, jetzt ist jetzt auch egal, jetzt kannst du auch nochmal, also jetzt bin ich zwar genervt, aber 3-4 Tage ist ja eh wieder vorbei und dann wird es nochmal verlängert auf ein paar Wochen, denkst du so, oh fuck, dann musst du theoretisch wieder zurück und sagen, okay, Wusa, einmal durchatmen. Ich weiß nicht, ob das alle so machen. Ich glaube, mit jeder Verschiebung, mit jedem in die Ferne rücken von einem Event, worauf man sich freut, wird das immer schwieriger, sich dann selbst auch zu beruhigen und dann versuchen, irgendwie, also sich selbst irgendwie so in so einem Zustand zu halten, dass man irgendwie entspannt bleibt und relaxed bleibt und eben,
Ich glaube, mir hilft das voll, dass ich einfach für mich dieses Jahr abgehakt habe. So. Also,
sage ich 21 mal jetzt, auch schon.
Ja, also im Sinne von Urlaube und sowas. Also ich habe eben mit einer Freundin quasi geschrieben und die war so, ja, ich habe voll den Struggle, mich fragen so 2-3 Leute so bezüglich Sommerurlaub und so. Und ich war so, Sommer?
Also, Sommer was?
Sommer wie? Also sag doch einfach, also und der Struggle in ihr ist auch so ein bisschen, ja, wegen Corona soll ich das planen oder nicht? Und ich war so, sag doch einfach klar nein. Also mach doch erstmal einen Cut und wenn es dann doch spontan funktioniert, dann finden sich Leute, mit denen man vielleicht noch was Cooles machen kann, aber ich weiß nicht. Und ich glaube, für mich macht es einfach leichter, weil ich jetzt so sage, ja, okay, ich plane halt dieses Jahr keinen Urlaub. So ist dann so. Und wenn es dann doch spontan wieder mit so ein bisschen irgendwie funktioniert, umso schöner. Dark-Zitat, das ich ganz cool fand. Meine Mama hat mir immer gesagt, hab keine Erwartungen. Die können enttäuscht werden. Hab lieber Hoffnung. Und ich dachte erst so, nach dem ersten Satz dachte ich so, ja, keine Erwartungen haben, wird enttäuscht. Das sind so Leute, die halt so sagen, nein, ich denke immer das Negative, dann werde ich auch nicht enttäuscht, wenn das Negative eintritt. Was halt
ja, Bullshit Alter, ist. Schlimmste Einstellung ever, kann dir sagen, machst dir keine Freunde und machst dein eigenes Leben kaputt, aber hey, just saying.
Exakt, kompletter Bullshit. Aber ich fand das irgendwie ganz nett, auch wenn es natürlich nur so ein bisschen Syntax quasi ist, dass man quasi keine Erwartungen hat, sondern Hoffnung. So nach dem Motto, klar kann Hoffnung auch enttäuscht werden, so, ne? Das ist nicht so, als wäre es der große philosophische Zitat.
Ja, aber der Unterschied ist, Bash, aber wenn du hoffst, ist niemand anders involviert. Also nicht, außer du definierst, ich hoffe, dass du dich so und so verhältst, aber das ist eigentlich eine versteckte Erwartungshaltung, so eine keine Hoffnung mehr. Aber wenn ich hoffe, dass ich im Sommer in Urlaub fahren kann, dann steckt ja niemand anders mit drin, der mich enttäuschen kann. Also ich finde, das macht schon einen Unterschied, weil du niemanden mit in dieses Gefängnis mit reinnimmst. So.
Genau, so. Ich erwarte von dir, dass du mir einen Impfstoff bringst, damit ich in Urlaub fahren kann, sondern ich hoffe, ich kann in Urlaub fahren. Genau. Welche Faktoren dafür zu sagen, ist mir scheißegal. Und das fand ich irgendwie
ganz... Du machst ja nachher kein Fingerpointing, sagst du bist schuld, dass ich das nicht kann.
Ja. Ja. Könnte man natürlich trotzdem, ne? Also man kann ja trotzdem sagen, klar, ja, okay, die Hoffnung ist nicht erfüllt, deswegen, aber... Ich fand es irgendwie vom Gedanken her irgendwie ganz nett, weil man kennt immer, also ich kannte immer nur diesen Satz so, ne, keine Erwartungen haben, dann wirst du auch nicht enttäuscht, wie wenn man so, weiß ich nicht, irgendeine Freundin oder einen Freund tröstet, die wieder enttäuscht ist von ihrem Tinder-Date, und dann so, ja, hab einfach keine Erwartungen mehr, dann wirst du auch nicht enttäuscht, nee, aber dann so Hoffnung, wenn du jedes Date wieder hoffnungsvoll reingehst, wenn du quasi jetzt so Hoffnung für dieses Jahr hast, finde ich total cool, weil das ist eine positive Einstellung und ich finde mit Erwartungen, da haben wir genau dieses Problem, was du eben gesagt hast, wenn die Leute jetzt wieder erwarten, die Regierung hat ja gesagt, Ende Januar ist quasi Lockdown vorbei. Erwartung enttäuscht. Die Regierung hat ja gesagt, der Lockdown ist Mitte Februar vorbei. Keine Ahnung. Wenn ich das einfach für mich auch anders formuliere vielleicht und wenn ich einfach mit einer anderen Einstellung dadurch herangehe und sage, ich habe die Hoffnung, dass ich dieses Jahr noch irgendwie, keine Ahnung, oder dass ich im März wieder auf der Arbeit bin. Klar kann das auch enttäuscht werden, aber ich finde, das ist einfach eine andere Perspektive. Und das finde ich irgendwie ganz nett.
Voll, ja. Ja, aber um das Thema Urlaub jetzt dann auch nochmal zurückzukommen. Ich hoffe auch, dass im Sommer alles wieder okay ist und man einfach mindestens.
Ich erwarte das.
Ja, dass man einfach mindestens hier in Europa irgendwie mal, weiß ich nicht, wie du gesagt hast, mit ein bisschen mal vielleicht in Deutschland wenigstens, vielleicht aber auch außerhalb von Deutschland irgendwie rumfahren kann, ne, und einfach mal so ein bisschen das Land entdecken kann. Irgendwas. Also klar, wenn das wäre das cool, wenn es klappt, aber wenn nicht, dann braucht man halt einen Plan B und. Also kann ja trotzdem irgendwie die Zeit cool verbringen. Und wenn man einfach nur im Garten zeltet, was Zelten ist total schrecklich, würde es niemals machen, aber irgendwas wird einem schon einfallen.
Ich würde sagen, wenn man das Bedürfnis danach hat, gut, ja, dann muss man halt gucken, wie nennt man das, wie ist der Fachbegriff, substituieren, so, wie man was quasi ersetzen kann. Ich glaube schon. Ne, so, wie kannst du quasi, du kannst nicht dir deine Weltreise machen, so, ne, Person XY. So, wie kannst du das jetzt quasi, dieses Gefühl dir vielleicht trotzdem holen? Europareise. Okay. Klappt auch nicht. Und wenn es dann am Ende das Zelt im Garten ist oder die Fahrradtour mit irgendwie Freunden und dann in irgendeiner Hütte hier irgendwo campen von Onkel XY mit zwei Leuten, naja, versuch's halt irgendwie so gut es geht zu machen, anstatt da zu sitzen und zu sagen, ach Menno, ich wollte doch dieses Jahr wieder in den Urlaub fahren und die Regierung hat gesagt, der Impfstoff ist da und jetzt ist er nicht da. Ja, dann wähle ich nächstes Jahr auch AfD. Also, keine Ahnung, ich finde, das ist halt so dieser Teufelskreis, in dem man sich dann immer so reindenkt, wenn man einmal sich dem Ganzen so ergießt. Naja.
Ja. Ich fand die Überleitung ganz geil von, und die Regierung hat gesagt, das kommt, nächstes Jahr will ich die AfD.
Ja,
schnell eskaliert. Das ist
ein bisschen schnell eskaliert. Ja, es ist ey. That escalated quickly. Ja. Aber ich glaube, um jetzt da auch eine positive Note da hinten dran zu hängen, so wie ich das zumindest jetzt aus meiner Twitter-Blase mitgelesen habe, so mit den Corona-Zahlen, scheint es ja langsam runterzugehen. Das heißt, es tut sich so ein bisschen was. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ich glaube, man sollte da einfach nicht zu viel zu schnell erwarten. Und dann wird das schon irgendwann irgendwie wieder werden. Weil ich hasse es auch, Distanzunterricht zu unterrichten gerade. Ich habe dir eben, wir haben ja eben telefoniert und da habe ich schon gesagt, das kann ich dir im Podcast erzählen, weil, oh Gott, ich merke, was ich für ein Typ bin. So, also nicht jetzt im Sinne von gut, schlecht, sonst irgendwas, sondern wir haben jetzt ja diese, also pass auf, es ist so, wir haben ja diesen Distanzunterricht jetzt und da machen wir es so ungefähr, also mache ich jetzt mit meinen Nebenfächern in der Regel so einmal die Woche so eine Konferenz mit den Kids, so einmal anderthalb Wochen, vielleicht kriegen die auch mal eine Aufgabe für zwei Wochen und so, damit die halt ein bisschen sich auf die Hauptfächer konzentrieren und ich auch noch nicht diese Konferenzen so für mega sinnvoll finde. Auch wenn die alle anpreisen und sagen, ja, das ist voll geil, diese Konferenzen. Da sieht man sich, da interagiert man. Das Soziale ist ja auch so wichtig für die Kinder, dass die mal wieder was anderes sehen. Ja, liebe Leute, die sehen nix. Die sehen mich und das war's. So, also ich fand das sehr, ich habe jetzt irgendwie 5, 6, 7 Konferenzen gehabt und ich saß immer am Anfang da und war so, ich war wie so ein Hund. So, bitte, könnt ihr die Kameras anmachen? Ja. Kameras und Mikros aus. Ja, also ich fände es wirklich ganz cool, weil in diesen Konferenzen geht es ja auch darum, dass wir uns so ein bisschen sehen können und so. Und ja, irgendwie netter auch. Nix. ja, für mich persönlich wäre es auch ganz cool, weil dann rede ich nicht so ins Nichts und dann ist es nicht wie so ein Lernvideo und dann fange ich an zu gestikulieren und werde verrückt und so.
Nichts.
Einfach nichts. So. Einfach nichts. Und das war so, ich war so, ja gut. Und dann musst du dir vorstellen, wie bei hier bei unserem Zoom-Ding ist es dann quasi so, du siehst dann dein Bild und du redest einfach dann so ins Nichts. Ja, genau. Und redest dann einfach so ins Nichts und so. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Du siehst kein Nicken, du siehst ja gar nichts, du siehst nur schwarze Bildschirme und quasi aus Mikrofone. Ja, gut. Dann komm mal hierzu. Ja, gibt's da irgendwelche Fragen zu? Mikrofone so, aus, so, Bildersturm. Ja, gut. 3, 2, 1, keine Fragen. Ja, okay, dann machen wir doch jetzt mal das und dies und jenes. Und es fühlt sich einfach so scheiße an. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn einfach null Feedback da ist. Also das ist, da merke ich, wie krass wichtig für mich als Lehrer irgendwie dieses Feedback ist. Und wenn es nur ein, ich ziehe meine Augenbrauen hoch, weil Herr Petzer macht wieder irgendeine Scheiße ist. So, ne? Dann bin ich happy und weiß, okay, da ist eine Reaktion, da ist irgendwie, die Menschen sind da. Und dieses ins Nichts, das ist halt echt wie eine Vorlesung in der Uni. Dann könnten da auch 1000 Leute, dann kann die ganze Welt sich in meine Konferenz hier einschalten und ich erzähle denen irgendwas über mRNA-Impfstoffe, ist für mich auch fein, aber das ist irgendwie dann nicht Schule und das ist nicht diese Konferenzen, die so viel bringen, weil das ist ehrlich gesagt, dann fühlt es sich einfach an, noch mehr wie Beschäftigungstherapie. Ja, ihr müsst jetzt hier in dieser Zeit vor dem PC sitzen, aber eigentlich könntet ihr euch auch ein Video von mir angucken, wie ich euch das erzähle oder am besten das noch selbst erarbeiten, habt ihr nämlich viel mehr von, als wenn ich euch das hier erzähle. Und dann, nur ganz kurz eine Sache noch, dann kannst du in diesem Tool, wir arbeiten mit BigBlueButton wegen Datenschutz, was auch tatsächlich ganz stabil läuft, also Moodle läuft immer noch nicht stabil, aber BigBlueButton läuft ganz gut. Da kannst du auch so Breakout-Räume machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das bei Zoom auch gibt.
Geht auch,
Nee, das geht auch, aber ob du quasi auch so in die Räume reinhorchen kannst, das weiß ich nicht. Also ich kann quasi, ohne in die Räume reinzugehen, kann ich quasi das Audio anschalten. Die Schüler sehen das auch, aber die haben es am Anfang immer nicht gecheckt. Das hat sich angefühlt wie so ein richtig unangenehmer Spanner. Deswegen muss ich den Schülern sofort sagen, ey Leute, ich kann alles hören, was ihr sagt. Und es ist halt so merkwürdig, wenn du dann dieses Audio reinhörst und dann so, ja, der hat gesagt, das ist so. Und so denkst du so, oh Gott, das klingt so fies, aber es ist gar nicht fies gemeint, weil natürlich wissen die nicht, dass du es gerade hörst. Das ist ganz unangenehm. Und dann merkst du aber auch so von den Gruppen, bei dreien bleiben einfach die Kameras und die Mikros aus. Mhm. Die sitzen das einfach aus, bis es dann wieder weitergeht. Und so, dann gehst du da rein und sagst so, hallo, ich wollte nur hören, ist alles okay hier? Irgendwie redet hier niemand. Zirp, 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 nix. Ja, okay, gut, ist ja auch irgendwie so halb freiwillig, was wir hier machen. Ist ja auch eigentlich eh alles scheißegal. Ich weiß auch nicht, was soll ich tun? Oh, es ist einfach. Und dann hörst du halt nebenbei immer dieses, ja, diese Konferenzen, die bringen einfach so viel. Also unsere Kinder, was die an Bildung gerade verlieren, wenn sie das und das nicht hätten und so, bla, bla, bla. Bullshit. Also ist natürlich nur meine persönliche Perspektive, komplett meine Perspektive. Ich fänd's mega, wenn klar wäre, wenn das so eingespielt wäre, alle haben Mikrofone an, alle haben ihre Kameras an, also gut, Mikrofone vielleicht nicht immer an, aber Kameras an und du hast da wirklich Interaktion. Leute können miteinander arbeiten, die wollen miteinander arbeiten, irgendwie gescherten Google Docs Dokumenten, schreiben die ihre Lösungen rein, weil die halt alle fresh sind und so. Aber nee, es ist so, du hast das Gefühl, wenn du das morgens um 9 machst, die stehen auf, machen ihr Handy an, Bildschirm schwarz, Mikrofon auf Mute und dann haben die ständig das Handy da liegen, genau. Aber das ist ja so, bringt ja so viel. Und die Interaktion, dieses Soziale, was das einfach bringt.
Das ist dieses Wunschdenken, was dann halt irgendwie im Raum steht. Ne? So, ja. Ich muss sagen, ich kenne die Situation leider auch. Ich hatte das mal, als wir mit einer externen Firma noch zusammengearbeitet haben, dann hatten wir immer so Meetings, wo es darum ging, dass wir vorstellen, was wir von denen wollen. In der Regel war es halt so, du stellst halt vor, so hey, das und das, der Button muss dahin, die Funktion, bla bla bla. Und dann kriegst du eigentlich Feedback von Entwicklern, die sagen, ja, hast du daran gedacht, hast du jenes berücksichtigt.
Und wie das können wir nicht machen, das können wir so cooler machen vielleicht.
Genau, und da war es halt auch immer so, dass wir auf der anderen Seite saßen die halt in einem Konferenzraum zu 8 oder so. Und ich saß remote dann da, hab ins Mikro reingesprochen und hab dann die Frage gestellt, ja, und was sagt ihr? Feedback? Da kommt so nichts. Dann hast du so nuscheln, dann kommt so, okay, auf die Fragen, können wir es abhaken, nächstes Thema. Ach so, ja, passt, für alle. Ich so, ja, cool, ich habe einfach nichts gehört, nichts gesehen. Für mich ist das ein schwarzes Loch. Daher kenne ich diese komische Situation so gut, weil du denkst, hey Leute, interagiert mit mir, gebt mir irgendwas. Ich sag gerade irgendwas rein und ich biete euch irgendwas an oder ich möchte irgendein Feedback haben. Tut was. Ich habe das Gefühl, super unangenehm. Und bei uns ist deswegen auch so einfach Kamerapflicht. So. Nicht, um die Leute zu kontrollieren, um zu sagen, hey, ich will jetzt irgendwie sehen, ob du wirklich arbeitest, sondern einfach, um zu sagen, wenn ich mit dir kommuniziere in einem Meeting, dann geht es halt auch darum, Feedback zu bekommen oder zu sehen, wie die Ideen ankommen und so weiter.
Ja.
Das hilft halt nicht, wenn die Kamera aus ist. Das ist einfach schrecklich. Das
ja. Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, in der Schule ist es halt dann immer diese Argumentation, ja, dieser Einblick ins Private und die Kinder, ne, die das vielleicht nicht so richtig einschätzen können, so ein Sechstklässler, komme ich im Schlafanzug vor die Kamera oder nicht? Können die Eltern das sich darum kümmern, dass der vielleicht ordentlich angezogen da vor der Kamera sitzt? Vielleicht sind die selber im Homeoffice und so. Ich glaube, deswegen ist es bei der Schule so ein heikles Feld, weswegen man dann sagt, okay, im Zweifel ist das irgendwie, kannst du die nicht verpflichten, weil wenn es an mir ging würde, ich würde alle zwingen. Also ich würde denen ihr Gesicht vor die Kamera schnallen. Weil, also, wie du sagst, es ist einfach so viel wichtiger in diesem Miteinander, weil stell dir mal vor, wir würden einfach auch miteinander so in der Schule interagieren und alle hätten so ausdruckslose Gesichter. Alter, dann wäre ich sicher kein Lehrer. So. Irgendwer muss doch über meine schlechten Gags nicht lachen. Und ich muss doch sehen, wie sie nicht lachen
über
meine
schlechten Gags. Du brauchst Feedback zu deinen Gags, genau.
Ja.
Wie sollst du noch schlechter werden? Also
ja, ich brauch doch dieses so. Dieses Hintergrund. Ja. Soll ich weiter machen? Ja, bitte. Bitte weiter.
Ja, ich meine, das ist, was soll ich sagen? Irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, geht man den nächsten Schritt und sagt halt, wir machen es halt jetzt richtig, so wie du erwartest, dass jemand, naja, einigermaßen passabel angezogen in die Schule kommt. Erwartest du dann auch, wenn die Leute eh teilnehmen an der Konferenz, weil sie es können, weil sie Internet haben, weil sie eine Kamera haben, irgendwie, dann kannst du auch die Kamera anmachen. Also ich verstehe noch nicht so genau, wieso man sich da so ein bisschen zurückhält, weil ja, ich kann es nachvollziehen, du sagst, ja gut, das ist unangenehm, den Hintergrund zu sehen und vielleicht, ne, blablabla, da gibt es ja auch Lösungen für, dann machst du halt so einen virtuellen Hintergrund und dann ist es auf einmal irgendwie so, sitzt du auf einer Insel, keine Ahnung. Ja, ja, ich würde mir wünschen, dass das irgendwie dann dieses Dogma bricht und man einfach sagt, ja, es ist halt normal, wenn wir Unterricht machen online, dann sieht man sich halt auch.
Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, weil alle erwarten, dass quasi Anfang Januar, Anfang Februar die Schule weitergeht in Präsenz. Jetzt erwarten sie alle, dass Mitte Februar die Schule weitergeht. Deswegen, ich will jetzt hier keinen Politiker-Rant losbrechen, aber es ist halt auch krass zu sehen, wie halt immer der nächste Plan für die nächsten 2 Wochen gefühlt dann gilt, auch für die Schulen. Anstatt dass dann irgendwie gesagt, also nicht, dass ich es besser wüsste und so, aber ich glaube, es würde was an der Situation ändern, wenn klar wäre, bis zu den Osterferien, ich weiß nicht, wann die sind, aber sagen wir mal, die nächsten 2-3 Monate ist das der Plan und deswegen stellt euch drauf ein, richtet euch zu Hause, weil jetzt ist es so, auch die Lehrer vielleicht, dass sie so denken, ah, mache ich mir jetzt extra so einen Homeoffice-Schreibtisch? Ach komm, den Monat kriege ich auch so hin, so kriege ich auch so rum irgendwie. Aber wenn du weißt, rechnet man damit, dass bis zum Sommerferien es so oder halt im Hybriden irgendwie im Wechsel sein kann und dann stellen wir uns gemeinsam darauf ein und üben gemeinsam, wie wir coole Konferenzen gemeinsam machen. Ich glaube, das passiert halt noch nicht so richtig, weil viele denken, ach komm, ist jetzt auch scheißegal, meine Note ist auch ein bisschen egal, jetzt diesen Monat gleiche ich wieder aus, komm, ich chill jetzt ein bisschen rum, verlängerte Ferien, blablabla. Und so. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, weswegen die Leute das quasi jetzt gerade noch nicht so sehen wollen. Mal gucken, was Mitte Februar passiert. I don't know.
Ich fände es doch geil, aber der Aufschrei, wenn es so laufen würde, du sagst, hey Leute, wir ziehen das jetzt bis zu den Osterferien durch, Remote-Unterricht. Und dann heißt das irgendwie dazwischen irgendwann, weiß ich schon, im Mitte Februar vielleicht oder Ende Februar, hey, übrigens doch nicht, ab morgen wieder Präsenzunterricht. Und dann wird alle sagen, Skandal, ich habe mir doch extra einen Schreibtisch gekauft. Hätte ich natürlich nicht gemacht, wenn es nur 2 Wochen wären, bla bla bla. Also Menschen sind halt einfach behindert. Es gibt beide, egal wie du es machst, du kannst auch bei solchen Entscheidungen nur verlieren, weil egal wie es kommt, irgendwer wird sich immer beschweren, dass das nicht so läuft, wie er sich das oder sie sich das vorgestellt hat.
Ja, deswegen würde ich mich auch selber persönlich nie in der Politik sehen. Ich könnte nie damit klarkommen, dass du quasi immer Entscheidungen gegen Menschen triffst. Also, so dass du halt quasi, auch wenn du für eine, sag ich mal, 80-prozentige Mehrheit oder so, sag ich mal, was ja schon viele wären, eine Entscheidung triffst, hast du immer 20%, die richtig scheiße finden. Das könnte ich nicht. Auch wenn man natürlich so in seinem Alltag wahrscheinlich auch genau genug Entscheidungen trifft, wo man das genauso macht und nicht immer alles berücksichtigt ist, alle happy sind am Ende. Aber das so, boah, nee, das könnte ich nicht. Deswegen wäre ich komplett falsch da, glaube ich.
Ja, und ich muss sagen, ich habe so viel Mitgefühl oder Verständnis für
Restepke.
Es klingt so doof, für die Regierung, die jetzt gerade diese harten Entscheidungen, schwierigen Entscheidungen auch trifft, ohne zu sagen, ob ich es richtig oder falsch finde. Meine Meinung ist eh irrelevant an der Stelle. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich kenne das halt aus dem Job, dass du halt durch deine Entscheidung halt Menschen vor den Kopf stößt oder Menschen unglücklich machst, die eine andere Sicht auf Dinge haben. Aber in manchen Situationen ist nicht relevant, was alle denken, weil die Meinung des Kollektivs einfach nicht,
sag mal, die beste
faktisch ist. Faktisch richtig ist oder wie auch immer.
Ja, die praktikable, die, wie soll ich sagen, die in einer bestimmten Situation, die einen irgendwie nach vorne bringt. Die
sinnvollste
bringt.
Vielleicht.
Ja, oder die sinnvollste, genau. Und gerade in so Situationen, wenn es um Krisen geht und so, dann in Krisen hilft es dir nicht, eine Demokratie zu haben. Also, ich sage nicht, man sollte die Demokratie auflösen, aber ich sage damit, es hilft halt nicht, jeden Dorftrottel zu hören, also wie uns beide, weil unsere Meinung ist vielleicht nicht entscheidend, uns fehlen Informationen, wir kennen wir kennen das Big Picture nicht, wir kennen nicht alle Varianten, wir kennen nicht alle Vor- und Nachteile.
Wir sind hart subjektiv.
Ja,
auch. So, mir ist vielleicht die Wirtschaft egal und ich will halt nur Bildung oder andersrum. Mir ist die Bildung scheißegal, ich will reich werden in der Krise. So kann ja mein Interesse sein. Und das ist halt nicht cool in der Politik.
Genau, und da halt zu sagen, gut, ich versuche die Interessen aller irgendwie wahrzunehmen und dann doch eine Entscheidung zu treffen, die immer irgendwie benachteiligt und immer wen mit einem Vorteil versieht. Ist halt nie geil, es wird immer Hater geben und ich kenne das aus der Arbeitswelt und daher habe ich total Verständnis dafür, wie scheiße so eine Situation sein muss und wie undankbar dann auch, weiß ich, alle anderen wirken müssen, weil du denkst, hey, ich saß hier gerade, weiß ich nicht, vielleicht das ganze Wochenende in irgendwelchen Entscheidungsgremien, habe mir von irgendwelchen Impf-Virologen Menschen Fakten angehört, versucht dann mit 20 Ministern hier irgendwas auszudiskutieren und wir sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen, was für uns aus unserer Sicht das Beste gerade ist für alle und dann kommen so Leute, ja, aber die anderen haben jetzt Vorteil. Und denkst du so, Alter, dein Ernst? Naja. Ne? Ja, also ich habe da mad Respekt für, denke mir so, hey, die machen schon das, was irgendwie machbar ist gerade, kann man sagen, geht immer besser, klar, alles geht immer besser, aber ich verstehe es nicht.
Ja, und ich glaube, es liegt auch so daran, weil wir jetzt nicht so direkt hart betroffen davon sind, dass wir jetzt irgendwie dass wir nicht zu der Gruppe gehören, die diese krassen Nachteile reingedrückt bekommen, weil ich weiß nicht, also angenommen, ich persönlich wäre jetzt der Meinung, dass Schule so nicht funktionieren kann und dass wir wirklich gerade eine Generation verlieren, was ja, glaube ich, die Meinung von manchen Leuten ist so, aber das ist halt absolut nicht meine Meinung. Mhm. Aber angenommen, es wäre meine Meinung, naja gut, dann würde ich wahrscheinlich auch dafür kämpfen und würde mich echauffieren und würde sagen, hä, das geht nicht, es ist so wichtig, dass das jetzt so läuft. Aber ich glaube, dafür nehme ich mich selbst nicht ernst genug, also nicht wichtig genug so und weiß halt immer, okay, das ist halt meine kleine Meinung so und wenn du das krass ändern willst, ja, dann kannst du das auch in gewissen Kreisen und irgendwie gewissen Sachen machen. Und das ist halt so dieses Totschlagargument, ja, dann geh doch in die Politik. So, es gibt Gründe, warum ich das nicht will. So, ne? Und deswegen, ich weiß, dass es da Leute gibt, die das besser können als ich. Ganz einfach. Ich habe meine Stärken und ich habe auch meine Schwächen und die kenne ich eben. Und ich glaube, dass viele Leute ihre Schwächen vielleicht nicht kennen wollen und dann so sagen, nein.
Ja, genau, aber ich finde das Argument mit, wir verlieren eine Generation, das finde ich halt so, das ist typisch das, was irgendwie, dass jeder von sich selbst oder von seinem etwas denkt, das wäre das Wichtigste. So wie der Deutschlehrer sagt, Deutsch ist das wichtigste Fach und der Pedda-Lehrer sagt, Pedda ist das wichtigste Fach.
Was
und
natürlich
sagt,
so ist.
Scheiß auf Schule, das Wichtigste ist Wirtschaft und seid froh, dass ihr alle Geld in den Hosen habt. So, what the fuck?
So kenne ich dich, ja.
Genau, ja.
Oh ja, es ist so, als hätte man damals gesagt, so, verbiet Pokémon am Nachmittag, wir verlieren eine Generation, weil die gucken die ganze Zeit nur Pokémon und machen keine Hausaufgaben mehr. Ja,
ihr hört übrigens den Podcast der verlorenen Generation von vor 10, 20 Jahren, whatever.
Exakt, exakt. Still jetzt guckt uns an.
Genau,
still this, what it is.
Was haben wir geschafft? Wir haben irgendwelche Gitarren im Hintergrund stehen, um so zu tun, als wären wir musikalisch. Wir reden die ganze Zeit irgendwie Quatsch, den niemanden interessiert und
sind dabei aber glücklich. Um es noch auf eine schöne, schöne pathosreiche Note zu sagen.
Ja.
Biden ist jetzt Präsident, ne, wo wir gerade bei Politik sind. Jetzt ist es passiert. Er ist inaugurated und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, alles einigermaßen dümpflich auch über die Bühne gelaufen jetzt, nach diesen Anfangsbesorgnissen und so. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch, wie wir saßen, als diese Brexit-Nummer groß wurde und so, saßen wir in L'Osteria und waren so, ey, das kann doch nicht sein, sind die alle dumm? So? Und in diesem gleichen Zuge so war, muss ich zugeben, weil ich da sieht man wieder, wie ich keine Ahnung von Politik habe, dass ich so dachte,
Weil da war auch so der Konsens von allen so, Trump darf nicht an die, also ich weiß, dass Brexit nichts mit Amerika zu tun hat, aber es war der gleiche Zeitraum. Trump darf nicht Präsident werden, das kann nicht, darf nicht funktionieren und so, war so der Konsens von allen Menschen. Und dieser kleine, wie soll ich sagen, linksversiffte, was auch immer in mir, der immer gerne gegen Sachen ist, war dann so, ach komm, give it a chance. Was soll passieren? Ist schon okay.
Was soll passieren?
Und Schnitt, anderthalb Jahre später sitzen wir im Podcast die ganze Zeit und ranten die ganze Zeit, oder ich rant die ganze Zeit über diese Scheiße und reg mich darauf auf, dass auf Twitter passiert und keine Ahnung, welche Kapitole werden gestürmt und keine Ahnung. So, Schnitt, vor 4 Jahren, ja Max, kein Problem, was soll passieren? Ist voll geil. So, ja, naja. Also, ja, voll geil, ja, habe ich auch nicht gesagt. Aber da merkt man, das ist halt echt keine richtig geile Zeit, weil diese 4 Jahre, und das ist halt crazy. Da kann man reden, darüber vielleicht reden, dass es 4 verlorene Jahre waren, die geilen Fortschritt hätten bringen können. Und stattdessen hat man sich irgendwie eher zurückentwickelt. Nicht als Amerika, sondern wie gefühlt als, auch vielleicht so ein bisschen als Welt. Dass man so, also aus meiner Perspektive, dass man diese krass radikalen, populistischen Meinungen und dieses krasse, alles ist so ein bisschen drüber, dass das auf einmal so viel Wert gewonnen hat, wo Trump ja auch viel zu beigetragen hat, aber was er auch vielleicht nur eine Ausgeburt einer gewissen Stimmung ist, die ganze Zeit eh schon so nach oben gedrängt ist, das finde ich irgendwie krass und finde ich schade. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass man jetzt vielleicht das so als Sinnbild nehmen kann. Das ist nicht der Heilsbringer, nicht Jesus ist jetzt Präsident von Amerika, sondern Biden. Mal gucken, was er bringen wird.
Ja, ich fand's cool. Ich habe, also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe mal wieder in meiner Bubble ganz andere Dinge wahrgenommen. Erstens habe ich Bernie Sanders überall sitzen sehen.
Das geile Bild, das ist so witzig.
Am geilsten fand ich, was du das gesehen hast, wo er reingefotoshoppt wurde in so ein MMA-Cage, wo er so ein Würgegriff gemacht hat. Das hat perfekt gepasst.
Warte, mein Lieblingsbild davon war, kennst du Studio Ghibli-Filme? Hier so Prinzessin Mononoke und so ein Kram. Diese animierten, sag ich mal, ein bisschen High-Class coolen Filme so. Und da gibt's auch was, und einer hat den gezeichnet in so einem Bild. Also es ist total schönes, weil er so cool gezeichnet ist da drin. Das ist mein Lieblingsbild davon. Sehr gut.
Ja, das war so mein Twitter-Bubble-Ding. Und ich glaube auch, dass so bei den Trends Bernie Sanders an dem Tag Biden übertroffen hat.
Wahrscheinlich.
Und dann fand ich halt geil, das hat was mit beiden zu tun, aber so ein Meme, wo drin stand, es ist einfacher, dem Paris Agreement wieder zu joinen oder auszutreten, als Netflix-Subscription zu canceln.
Das war auch so geil. Tag 1, hallo WHO, hallo Paris, wir würden ganz gerne wieder da rein. Vergessen Sie, was da, also wir würden ganz gerne wieder so da rein. Ist das okay für Sie? Fand ich ganz witzig.
Ja, das war so meine Wahrnehmung von dem ganzen Thema. Aber da sieht man, hey, ich habe mich in den letzten 4 Jahren null geändert. Ich kriege immer noch nichts mit. Und wenn sind das so diese Randthemen, die niemand wirklich interessiert und die keine, ja, egal. Ja.
Die memeable sind, sag ich mal.
Die memeable sind, genau. Ja. Was wären wir ohne unsere Memes? I don't know.
Ja. Weiß ich auch nicht.
Aber ich glaube immer noch, 2021 wird geil.
Ich hoffe. Die Hoffnung ist da.
Ich erwarte es nicht, aber ich hoffe.
Exacto mundo.
Ja. Ja, Hoffnung ist was Schönes, ja. Menschen, die keine Hoffnung haben, sind hoffnungslos. Per Definition.
Ja. Ich habe auch keine Erwartungen an Menschen ohne Hoffnung.
Ja, bist du erwartungslos.
Mhm.
Und wenn du, kennst du die Momente, wo du denkst, boah, ey, Alter, jetzt ist meine Chance, jetzt hau ich es einfach raus.
Und alle hören zu, die ganze Aula ist leise, die ganze Aula hört nur dir zu.
Aber ich mach das ist so mein Ding, ne? Ich versuch's dann immer und entweder es klappt, also, oder es klappt halt nicht und alle denken sich so, was ein Trottel. Es gibt nur diese Extreme.
Es ist wie bei 8 Mile. Entweder du gehst auf die Bühne als Rabbit und flexst übelst alles weg oder du chokst. Und dann bist du raus.
Das war der heftigste Joker meiner Podcast-Karriere gerade.
Aber du weißt ja, was aus Eminem geworden ist später. Also, kein Problem.
Ja, drogensüchtiger. Was?
Ganz später. Jetzt.
Achso, jetzt, heute.
So. Netter Typ irgendwie. Der keinem was tut, glaube ich. Und nicht mehr so cool ist wie früher. Aber hey, dafür vielleicht clean.
Vielleicht mache ich das wie Eminem. Der hat auch eine Zeit lang so Dictionaries studiert. Einfach um seinen Wortschatz zu erweitern. Vielleicht mache ich das auch heute Abend.
Gute
noch.
Idee. Oder du rappst Cleaning Out My Closet und schaufelst so ein Grab im Regen.
Geht auch Schnee, weil du weißt.
Yes.
Okay, dann mache ich das nachher. Ja.
Gut. Mach eine Plan Story steht. Davon.
Hey, auf gar keinen Fall. Ich muss gleich mal wieder bei Instagram reingucken. so alle.
Vielleicht auch nicht.
Social 96, Media ist 96 Stunden out. Ja. Scheiß drauf.
Ja, wir werden alt.
Alter, sowas von. Ich sag nur, wenn 2021 Kacke wird, so durch die Bank weg, dann canceln wir unseren 30. und machen den 2022.
Geht unsere das? Große ja. Party, meinst du?
Ja.
Oder meinst du, wir skippen einfach ein Jahr und sind halt und tun so, als wären wir
nicht 30 geworden? In diesem Jahr machen wir einfach 29 Part 2.
Oh, das ist gut.
Und dann ist im nächsten Jahr die 30 dran.
Die letzten
und dann
Harry Potter-Filme. Oder letzte Hobbit. Alles, was quasi in zwei geteilt wurde, ist immer gut gewesen.
Genau, das machen wir dann einfach auch. Und dann treffen wir halt uns 2022 auf Ibiza zu der Hardcore-Max und Willi werden 30-Party. Weißt, aber das wird dann ungefähr so
aussehen. Ich habe Angst davor, aber freue mich auch drauf.
Wir mieten dann einfach so einen Hardcore-Fancy-Club und dann laden wir irgendeinen Menschen ein, der Herr der Ringe geschrieben hat, setzen ihn da hin und lassen den vorlesen aus ein paar Büchern. Und dann schlafen wir alle so in Zelten ein und essen
Marshmallows. Und niemand darf rein.
Also so 10 Leute dürfen dann.
Ja.
Aber wenn die Leute die Einladung sehen, Erwartungshaltung ist diese dann, also ganz, ganz hoch. Und dann kommen sie an und denken sich so, wer ist dieser alte weiße Mann mit Bart?
Ja. Und ich sag nur, psch, 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 psch. Seid mal ruhig da hinten. Sonst geht's bitte.
David, geh. David Guetta übrigens.
Achso, den haben wir auch eingeladen.
Ja. Ja, der ist da sonst halt immer, aber der darf da nicht mehr auflegen an dem Abend.
Ah.
Der sitzt dann auch im Laufstand der Vorlesung.
Ich glaube, in der nächsten Folge können wir unseren Geburtstag noch ein bisschen weiter definieren. Ich finde, das
ist nicht happy
hat Potenzial. Doch, aber ich sehe da noch viel Potenzial, dass es noch besser wird.
Okay, dann machen
wir. Ich habe Hoffnung.
Das ist eine schöne Art zu sagen, hey, deine Idee ist scheiße, wir machen es noch mal besser.
Nein, das war gar nicht wirklich
so. Das ist doch so viel Potenzial. Ich finde das super. Wir holen dann auch so viel raus.
Nein, ich dachte nur, da kann man lustige Sachen spinnen.
Ja, okay. Next episode is how to celebrate your birthday.
Not.
Properly. Not. Wie feiere ich nicht meinen Geburtstag? Ich habe Hoffnung, dass das was Gutes wird.
Ich auch.
Okay.
Alright. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt alle einen schönen Abend habt, einen schönen Tag. Lasst euch das Croissant schmecken zum Frühstück, wo auch immer ihr uns gerade lauscht. Dir gebühren die letzten Worte.
Ach so. Nee. Schon wieder verkackt.
Gut. Ciao.
Ja. Ciao.